Zeugnisse gehört, die das Sehnen und Seufzen aufgenommen haben, die beschrieben haben, wie sie es erlebt haben, Leben auch in Spannung, auch mit engen Grenzen, mittendrin zu leben, voller Gottvertrauen. Wir haben Lieder gesungen, die uns bei der Hand genommen haben. Da sind ja Lieder, die nehmen uns bei der Hand, wo wir manchmal nur zaghaft zu singen vermögen. Aber die Chance ist da, dass wir sie singen, mitsingen. Vielleicht erst zögernd und schüchtern und dann plötzlich, als ob ein neues Feuer in uns entzündet wird. Ähnliches wird uns im Markus-Evangelium berichtet, mit einem Menschen, von dem erzählt wird. Markus 10, wer mag, im Sonntagsblatt ist diese Erzählung abgedruckt. Und sie kommen nach Jericho, Jesus und seine Jünger. Und als Jesus und seine Jünger und etliches Volk von Jericho weiterzogen, saß Bartimäus, der Sohn des Timäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth sei, begann er laut zu rufen: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Da fuhren ihn viele an, er solle schweigen. Er aber rief noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn her. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm: Sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus wandte sich ihm zu und sagte: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Da sagte der Blinde zu ihm: Rabuni, mach, dass ich wieder sehen kann. Und Jesus sagte zu ihm: Geh, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich sah er wieder und folgte ihm auf dem Weg. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gäste, da ist so viel Dynamik in dieser Geschichte drin, so viel Bewegung, geradezu ein Dynamiküberschuss, dass er uns heute hier erreichen will. Nicht eine Geschichte mehr von damals, sondern eine, die uns heute mitnehmen will. Mitnehmen will, ja, auch in einen Raum von Heilung und Heil. Hier. Der Evangelist Markus hat sein Evangelium schon in dieser Bewegung gestaltet. Man könnte es als Thema benennen: Gott in Bewegung auf seine Menschen. Ja, Jesus ist der, durch den Gott selbst auf dem Weg ist, sich zurückzuholen, was zu ihm gehört. Das ist die Bewegung, die wir im Markus-Evangelium haben. Gott ist auf dem Weg, sich zurückzuholen, was zu ihm gehört, nämlich seine Menschen, nämlich dich und mich. Und im Markus-Evangelium sind besonders zwei Gruppen im Blick. Einmal die, die durch Fremdmächte beherrscht werden, also Menschen, die sich fremdgesteuert fühlen, ob nun von außen oder von innen, das kann offen bleiben. Wir kennen das, fremdgesteuert, sich so ausgeliefert fühlen an Dinge, die wir nicht in der Hand haben, die wir nicht beeinflussen können. Und die ziehen jetzt, und das ist bei Markus ganz entscheidend und in der Mitte, die ziehen nun von der Vertrautheit mit Gott weg, sodass diese Menschen sich als wie im Gottesverschluss, nenne ich das mal, erleben. Oder in der Gottesisolation, weg von Gott. Und dann ist die zweite Gruppe, neben den Fremdbestimmten, das sind die, ja, die Kranken, die durch irgendeine Krankheit in die Isolation von Gott getrieben wurden. Denn das muss man wissen, dass Krankheit zur Zeit Jesu eben nicht nur ein medizinisches Phänomen war, sondern auch ein geistliches Phänomen. Krankheit war Zeichen von Gottesferne. Krankheit galt, so könnte man sagen, als das Markenzeichen für Sünde. Wer hat gesündigt? Ja, das war so eine Standardfrage damals. zum Beispiel der Blinde, und der muss das von außen gehört haben, ja? Und dieser Satz, wer hat gesündigt, dieser Satz, der fraß sich nach innen durch. Den hast du vielleicht mehrere Male oder reichlich lange von außen gehört. Vielleicht hast du ihn abwehren können, aber irgendwann fraß er sich rein in deine Seele. Und das Fazit war dann, du bist von Gott getrennt. Also zur körperlichen Katastrophe kam dann noch die viel schlimmere seelische Belastung. Und darin zeigt sich eine unselige Tendenz bis heute, dass man so etwas wie Krankheit auf eine einlinige Ursache und Wirkung zurückführen will. Ja? Wer oder was ist schuld? Also Hintergrund, wenn ich die Ursache kenne, kann ich ja zum Beispiel die Dinge in den Griff kriegen, zum Beispiel eine Krankheit in den Griff bekommen. In den rein medizinischen Fällen ist es ja zum Glück auch oft genug noch möglich. Aber bei Schicksalsschlägen, da zeigt sich ja schon im Untergrund die nagenden die Frage, womit habe ich das verdient? Und wenn Menschen so fragen, womit habe ich das verdient? Und versuchen wollen, irgendeine Ursache namhaft machen zu können. Ja, dann zeigt sich etwas von der Ratlosigkeit und es zeigt sich auch, wie verzweifelt man sein kann. Womit habe ich das verdient? Und Jesus nun sieht diese Menschen vor allem in ihrer Gottesverzweiflung. Das ist sein Blick, die Gottesverzweiflung. Sie sind in etwas eingeschlossen, wo sie den Eindruck haben, sie sind von Gott getrennt. Und nicht nur sie, sondern von außen wird es immer wieder bestätigt. Und dann sind da solche Sätze wie, wenn Gott mich wirklich lieben würde, dann wäre ich. Oder wenn Gott mich wirklich lieben würde, dann müsste ich nicht. Und die Sätze kennen wir bis heute. Und sie deuten immer so etwas wie Vertrauensverluste an im Blick auf Gott. Vertrauensverluste im Blick auf den eigenen Glauben. Und Jesus sieht die Menschen in ihren Gottesverschlüssen oder in ihrer Isolation. Und das ist sein erster Blick, sie da herauszuholen. Markus schildert bevorzugt genau diese Fälle, wo Jesus sich diesen beiden Menschengruppen zuwendet. Und damit, liebe Schwestern und Brüder, sind Heilungswunder Jesu eigentlich Gottesöffnungen oder Wunder der Gottesöffnung. Das ist das Zentrale. Jesu Wunder sind Gottesöffnungen durch Jesus Christus. Wenn man sich zum Beispiel in Bibelgesprächen über Jesu Heilungswunder austauscht, dann steht immer das Ereignis, das medizinische Ereignis als Wunder im Vordergrund. Oder vielleicht auch manchmal in Frage, dass man sagt, nee, das gibt es doch gar nicht. Ja. Aber wir übersehen dabei, dass zur Zeit Jesu es viele Heiler gab, die unterwegs waren. Die waren für unsere Begriffe schulmedizinisch nicht korrekt, aber die haben das getan, was sie damals tun konnten. Man lebte damals viel mehr vom Wunder, als wir schulmedizinisch versorgten. Und nun muss man schauen, was ist das Einzigartige denn bei Jesus? Ist er auch einer von den vielen, die auch herumziehen und heilen im medizinischen Sinne? Oder was ist das Einzigartige bei ihm? Und das Einzigartige bei ihm war die Öffnung für Gott, seinen Vater. Und darum spricht Jesus hier ja auch den Geheilten an. Vor dem medizinischen Ereignis sagt er zunächst, dein Glaube hat dich gerettet. Und genau an der Stelle seht ihr, dass der Glaube befreit wurde. Jesus kann den Glauben wieder ansprechen, der befreit wurde. Dein Glaube hat dich gerettet. Das ist ein Satz voller Heil. Ein Satz, der bis heute, wenn wir diese Bewegung erspüren, bis heute in uns aufgehen kann. Mein Glaube rettet mich. Also ist etwas Heilvolles in mir. Und du spürst dein Vertrauen auf Jesus, in dem sich der lebendige Gott zeigt. Dein Vertrauen wacht auf, steht auf. Also, Jesu Wunder sind Gottes Öffnungen und das ist das Einzigartige. Und wo dich und mich eine Krankheit oder eine Fremdbestimmung nicht abhält zu vertrauen, da geschieht immer ein Wunder. Das ist nicht selbstverständlich. Da geschieht ein Wunder. Denn was ein Mensch braucht, ist Wärme, die darin besteht, dass er geborgen ist in Gott. Und dann kann auch der seelische Puls zur Ruhe kommen und zum Frieden finden. Und jetzt zur ersten Szene hier, in dieser Geschichte um den Bartimäus herum. Der sitzt also isoliert am Straßenrand und offensichtlich ist noch nicht alle Hoffnung in ihm erkaltet, denn er schreit nach Hilfe. Und jetzt sind die Menschen um ihn herum und schreien ihn nieder. Das ist ein dramatisches Geschehen, ja? Sogenannte Sünder haben die Klappe zu halten. Der da, Jesus, ist der Reine und du bist der Unreine, das passt nicht. Und die Menschen drohen, ja? Sie tun das, was man heute auch immer wieder gerne tut, einfache Lösungen produzieren, ja? Schwarz-Weiß. Dann gehörst du nicht dazu. Man stellt sich mal vor, denn dem Blinden da kniet auf dem Boden und die Menschen um ihn herum und ihre Finger sind wie Speerspitzen auf ihn gerichtet. Dann haben wir sozusagen die Kälte dieser Situation, die man hier spüren kann, ja, die diese Szene geradezu erstarren lässt. Und wir fragen, was führt hier eigentlich weiter aus dieser Erstarrung? Ein bisschen Lebenswille ist noch in diesem Mann. Wir sprechen heute von Ressourcen. Also da ist noch etwas in ihm, wo er selber anknüpfen kann. Und so lässt er sich nicht unterkriegen. Und für uns, dass wir immer wieder in solchen Situationen, wo es sich kalt anfühlt, forsche in dir, wenn du, warum auch immer, so etwas wie Gottes Isolation erlebst, forsche in dir, was in dir noch zu Gott schreit. Forsche in dir, was noch in dir zu Gott schreit. Denn Schreien ist was Vitales. Wir haben das Schreien oft genug eingeordnet in etwas Negatives, weil wir ja oft in negativen Situationen schreien. Aber Schreien ist etwas Vitales. Das kann man noch bei den Kleinstkindern studieren. Es ist etwas Vitales. Der Blinde schreit. Da ist noch eine Ressource. Und jetzt passiert der erste Teil des Wunders. Und Jesus stand still. Und es wird still. Und alles, was diesen dramatischen, wie ich das nenne, Gottesverschluss produziert hat und auf den Höhepunkt getrieben hat, das bricht plötzlich in sich zusammen. Und das äußere Zeichen in dieser Geschichte, das äußere Zeichen ist das, was dann folgt, dass Jesus sagt, rufet ihn. Ist auch wieder interessant, dass Jesus sagt, rufet ihn. Er hätte ja auch selbst rufen können, komm her. Oder er hätte ja auch zum Blinden hineilen können, wäre in der Situation ja vielleicht sogar noch angebrachter gewesen. Rufet ihn. Und jetzt kommt der zweite Teil des Wunders. Und sie rufen den Blinden und sagen, sei getrost. Innerhalb ganz weniger Sätze in dieser Geschichte passiert ein Wunder. Vom Drohen zum Trost. Das ist einfach nur krass. Vorher drohend und jetzt Trost. Das ist das eigentliche Wunder hier, das Jesus auslöst. Und darum beschäftigt sich Markus in den meisten Versen dieser Erzählung genau mit dieser Wende. Vom Drohen zum Trost. Aus Erstarrung wird, und das kann man jetzt miterleben, wird Bewegung. Aus vermeintlicher Gottesferne wird getröstetes Leben. Und der Blinde wirft seinen Mantel weg. Ja, spürt ihr diese Bewegung? Er wirft seinen Mantel weg. Sein einziger Schutz, den er noch hat. Er wirft ihn weg, er springt auf. Und ob man ihn geführt hat, ist dem Markus uninteressant, uns zu erzählen. Markus will die Bewegung zeigen, die plötzlich da ist. Die Erstarrung vorher, jetzt diese Bewegung, Bewegung durch Trost. Weil Gottes Gegenbewegung da ist. Weil Gottes Gegenbewegung in Jesus zu spüren ist. Weil Gott gekommen ist, zurückzuholen, was zu ihm gehört. Und Jesus Christus zeigt Gottes Gegenbewegung in dieser Welt. Mit dieser Szene gesprochen, er schlägt eine Schneise in die bedrohliche Kulisse, ja, wie mit Speeren umringt. Und dann ist der Weg frei für den Blinden. Endlich Bewegung und der Blick frei für den noch Blinden. Blick frei für uns Blinde. Das ist die Bewegung, die zu uns hinkommen will. Und hier möchte ich noch einmal innehalten. Ich möchte fragen, liebe Schwestern und Brüder, ist Heilung wirklich nur, wenn das Übel entfernt ist? Die Lieder und ja auch diese Erzählung legt uns noch etwas Weitergehendes nahe. Oder ist nicht auch das Heilung, wo Übel in ein gesegnetes Leben umgewandelt wird? Ich spreche davon, dass man entdecken könnte, dass manches vermeintlich Kranke sich als gesünder erweisen kann als das vermeintliche Gesunde. Dass das Gebrochene lebendig sein kann. Lebendiger als das Unversehrte. Dass das Leid nicht nur Defizit ist, sondern auch Kraftquelle werden kann. Jemand, der an einer chronischen Krankheit leidet, die ihn schwer belastet und doch versteht er etwas von der Kunst zu leben und andere staunen. Oder ein vielbeschäftigter Mensch, ein Fremdbestimmter in seinem Beruf, wird aus seiner Karriere heraus katapultiert und entdeckt plötzlich, wie viel bislang ungelebtes Leben sich ihm jetzt eröffnet. Jemand hat eine Krebsoperation gehabt und hat es wie durch ein Wunder überlebt und sagt, der Krebs ist noch nicht besiegt. Aber ich habe noch nie so dankbar und bewusst gelebt. Das sind nur wenige Beispiele, was möglich sein kann. Und sie mögen unsere Vorstellung von krank und gesund ein wenig aufweichen. Dass wir neu die Sprache des Lebens mit Gott lernen. Und ich will es mit dieser biblischen Erzählung immer wieder lernen. Ja, ein Verstehen von Heilung möchte ich gewinnen, das davon ausgeht, dass unser Leben zerbrechlich ist und gebrochen ist und verletzlich ist. Wie wir bei Jesaja gehört haben, wie wir bei Paulus gehört haben und wie viele von uns es natürlich auch so erleben. Und ich möchte neu lernen, dass sich darin die Wirklichkeit göttlicher Lebenskraft zeigt. Da, wo mein Glaube als tiefes Vertrauen Leid umwandelt, Bedrängnis umwandelt, Gefängnisse öffnet. Dass Gottes Verheißung von Segen und gesegnet sein sich schon dort entdecken lässt. Dass ich wie der Bartimäus den Blick frei habe, obwohl ich noch nicht mein, wie man sagt, Augenlicht zurück habe. Vitalität und Daseinszuversicht, Lebensfreude stellen sich nicht nur lediglich da ein, wo das vermeintlich Kranke beseitigt ist. Es stellt sich auch da ein, wo die Risse im Leben als Quelle des Lichtes entdeckt werden. Also Durchdringen des Leides mit Segen, Wandlung wie hier. Und dass Heilung im Licht besteht. Unser Mann in der biblischen Erzählung steht im Licht, obwohl er es noch mit seinen Augen noch nicht sehen kann. Aber er steht im Licht und er spürt es. Und Jesus steht still. Und jetzt ist es wichtig, dass wir ab und zu Jesus stillstehen lassen in unserer Nähe. Und wir uns beten hören: Gott, mein Gott, wirke in mir durch meine Blindheit hindurch. Und dann setzt du das ein für Blindheit, was gerade in dir schreit. Und dass solch ein Gebet dazu führen kann, dass es in dir sich umwandelt. Und zu dieser einen Frage kommt: Was willst du, dass ich dir tun soll? Man könnte meinen, das ist doch eine komische Frage, das ist doch klar. Nein, Jesus hat nicht gefragt, was hättest du denn gerne? Jesus hat nicht gesagt, du hast einen Wunsch frei, sondern Jesus hat gefragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Weil diese Frage ist ernst und diese Frage würdigt den Bartimäus und jeden von uns, der darauf antwortet. Diese Frage würdigt uns, weil sie uns auch die Verantwortung für unser Leben wieder zurückgibt. Willst du mit den Folgen leben, die das jetzt nun bei dir hat? Man könnte sagen, das ist doch wunderbar, der kann wieder sehen. Ja, aber es wird unbequem für ihn werden. Er muss wieder für sich selber sorgen und vieles andere. Was willst du mit deiner neuen Freiheit machen? Das ist die Frage, die da stecken. Was willst du mit dieser Freiheit machen, die in dir dieses neue Vertrauen auf Gott wieder freisetzt? Was willst du damit machen? Das ist hier eine offene Frage. Darf dein Glaube dich retten? Darf dein Glaube, dein Gottesvertrauen das sein, was alles überstrahlt? Das Wichtigste: Jesus steht still. Und zu erleben, dass wenn er stillsteht, es diese gesegnete Versehrtheit gibt. Segen eben nicht nur Gesundheit, Leistungsfähigkeit, sondern Segen, der sich auch entfaltet im Zerbrechlichen, im Gebrechlichen. Und das zu sehen, finde ich, hier ist das zweite große Wunder. Und dieses Wunder soll sich immer wieder hier und jetzt ereignen. Segen entfaltet sich bei mir in meinem Zerbrechlichen. Amen. Wir haben